Deutschlandfunk, Kultur heute.
In der deutschen Geschichte reiht sich ein dunkles Kapitel an das nächste. Wie Licht in dieses Dunkel kommt, wie wir uns heute auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit unserem historischen Erbe auseinandersetzen, das soll gleich mehrfach Thema dieser Ausgabe von Kultur heute sein. Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Wir werden uns den Film Der vermessene Mensch genauer anschauen. Regisseur Lars Kraume erzählt darin von den deutschen Kolonialverbrechen im einstigen Deutsch-Südwestafrika. Zuerst aber wollen wir über ein bürgerschaftliches Projekt der Erinnerungskultur sprechen, an dem sich möglichst viele Menschen beteiligen sollen. Das sogenannte Exilmuseum in Berlin, genauer gesagt am Anhalter Bahnhof. Dort also, von wo aus mehrere Hunderttausende unter dem Druck der Nationalsozialisten Deutschland verlassen haben, ins Exil. Und auch das gehört zur Geschichte dieses Ortes, von wo aus zahlreiche andere in die Vernichtungslager der Nazis deportiert wurden. Bis am ehemaligen Anhalter Bahnhof aber das Exilmuseum eröffnet wird, ist es noch ein paar Jahre hin. Ein Grundstück hat die Stiftung bereits, der Architekturwettbewerb ist auch entschieden, Spenden in Millionenhöhe sind gesammelt. Heute erstmal wurde eine Werkstatt für das Museum eröffnet und dabei waren nicht nur als Schirmherrin und Schirmherr Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, sondern auch mein Kollege Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio. Wladimir, Werkstatt, das klingt ja so ein bisschen nach Planen, Entwerfen und Bauen. Was soll in dieser Werkstatt Exilmuseum passieren?
Na, vor allem verschiedene Akteure zusammenführen und das passt natürlich auch zu diesem bürgerschaftlichen Projekt, dass man eben von unten nach oben wächst und immer mehr Menschen zusammenbringt, dort Teams bildet, also alles Menschen, die dieses Museum gestalten sollen. Das sind natürlich die Kuratorinnen, das sind Forschende, das sind Architekten, das sind aber auch Betroffene, also Nachkommen von Exilanten, aber eben auch Geflohene von heute. Eine große Community, die es ja in Berlin gibt, die auch daran beteiligt werden sollen. Ukrainische Geflohene, syrische, afghanische Geflohene, die auch daran beteiligt werden sollen an der Konzeption dieses Exilmuseums. Menschen, die ihre Wünsche äußern können, wie das Ganze aussehen soll, die sich einbringen können. Da wird es Workshops geben, Veranstaltungen und vieles andere mehr. Jetzt im Wochenende ist großer Auftakt, auch mit Theaterperformances von ukrainischen Theatermachern bis hin zu Führungen und Debatten. Also ein recht modernes, partizipatives Konzept. Alles verortet in Berlin-Charlottenburg, also noch nicht am eigentlichen Ort des Museums, sondern in der Fasanstraße am Standort des ehemaligen Käthe-Kollwitz-Museums, in einer alten Villa auf 4 Etagen. Alles sehr, ja, werkstattmäßig mit Tischen und frei bespielbaren Wänden und einem kleinen Studio für Videoaufnahmen. Dort werden Menschen interviewt, die Exil- und Fluchterfahrungen sammeln mussten. Und Exil eben auch als eine einschneidende Erfahrung, die eben auch für Nobelpreisträgerin Hertha Müller dazu geführt hat, dass sie sich für dieses Exilmuseum eingesetzt hat. Und ja, dieses Wort Exil auch nochmal in den Mittelpunkt gestellt hat.
Es hat einen schönen Klang. Das muss man sich vorstellen. Und es ist genau das Gegenteil.
Und ohne Initiative von Hertha Müller, muss man sagen, vor ein paar Jahren schon, wäre es nicht zu diesem Museumsprojekt gekommen.
Dort in der Fasanstraße jetzt erstmal, kann man da schon so ein bisschen herauslesen, was im künftigen echten, sage ich mal, Exilmuseum zu sehen sein wird?
Ja, vor allem Lebensgeschichten. Also es gibt ja jetzt keine Sammlung des Exilmuseums, kaum Objekte oder Dokumente, sondern es gibt Geschichten, die müssen erzählt werden, die müssen aufgezeichnet werden. Video, Audio, Fotografien, vieles andere mehr. Oral History, um zu verstehen, was das Exil für die Geflohenen bedeutet, was es auch für die Gesellschaften bedeutet, die sie zurücklassen oder in die sie aufgenommen werden. Vielleicht nochmal Hertha Müller, die über Heimweh spricht. Also wie geht man damit um, wenn man nicht nach Hause kann? Sie ist selbst aus Rumänien weggegangen und drückt es so aus.
Den Inhalt des Wortes Heimweh, das Unterschwellige, das Heimweh nie vergeht, dass es oft seinen konkreten Bezugsort verliert, aber dadurch wird es nicht weniger, weil es sich so in den Körper einschleicht, dass es einen Nullpunkt gibt, dass jede Flucht ist fast ein Nullpunkt.
500.000 Menschen haben Deutschland in der Nazizeit verlassen können, muss man sagen. Es sind ja bewusste Exil- und Fluchtentscheidungen, um die es geht. Viele konnten ja gar nicht mehr fliehen. Und es wundert einen, dass es bis heute dazu noch kein Museum gegeben hat. Die Bandbreite der Geschichten ist da sehr groß, die erzählt werden sollen. Vom Schüler über den Handwerker bis hin zur Künstlerin in vielen verschiedenen Dingen. Aber eben nicht nur Historisches, nicht nur die Nazizeit, sondern eben auch Flucht, Exil von heute.
20 Millionen Euro, habe ich gelesen, sollen an Spenden schon zusammengekommen sein. Die reichen natürlich bei weitem nicht aus. Wie steht es jetzt um Finanzierung und auch um den Zeitplan?
Also ursprünglich wollte ja diese Stiftung eben wirklich mit Spenden auskommen. 60 Millionen werden insgesamt gebraucht. Es gibt einen Architekturwettbewerb, der entschieden ist. Es gibt ein Gebäude, es gibt einen Plan. 60 Millionen ist sozusagen das, was man an Geld braucht. 40 also fehlen noch. Man wollte immer versuchen, das privat mit Stiftungen und bürgerschaftlichem Engagement abzudecken. Jetzt hat man begriffen, dass das nicht reichen wird. Hat jetzt auch Kontakt zur Politik aufgenommen, hat Kontakt zu Claudia Roth zum Beispiel, der Kulturstaatsministerin, aufgenommen, von der es heißt, sie sei dem durchaus aufgeschlossen gegenüber, habe es aber nicht auf der Prioritätenliste. Es gibt aber auch schon erste Kontakte zu Kulturpolitikern im Bundestag direkt, auch Finanzpolitiker ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Aber das dauert alles. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Eröffnung ist geplant für 2026, was ich Stand jetzt für unrealistisch halte.
Wir bleiben dran. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio über die neue Werkstatt erst einmal für das geplante Exilmuseum in Berlin. Vielen Dank. So etwas wie ein Filmexperte für die deutsche Vergangenheit ist der Regisseur Lars Kraume. Um die DDR-Geschichte ging es in seinem Film Das schweigende Klassenzimmer und um die mehr oder weniger gelungene Aufarbeitung von NS-Unrecht in Kraumes Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Heute kommt Der vermessene Mensch ins Kino. Über den Völkermord an den Herero und Nama in der einstigen Kolonie Deutsch-Südwestafrika und wenn derzeit auch viel diskutiert wird über die Rückgabe von geraubtem Kulturgut und von menschlichen Überresten an die Ursprungsländer, trotzdem sagt Regisseur Lars Kraume, trotzdem ist das Gros der deutschen Gesellschaft schlichtweg ahnungslos.
Es gibt gar kein richtiges Bewusstsein für unsere Kolonialgeschichte, obwohl alles erforscht und niedergeschrieben ist. Es gibt da gar keine Geheimnisse mehr, gar keine Leerstellen, aber es dringt nicht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit durch.
Tja, ändern lässt sich das womöglich ab heute mit einem Kinobesuch. Lars Kraumes Der vermessene Mensch läuft an. Bei der Berlinale, im Bundestag und im heutigen Namibia ist er schon gezeigt worden. Über all das wollen wir sprechen mit dem Filmkritiker Patrick Wilinski. Dieser Titel, Der vermessene Mensch, Patrick, lässt sich ja ganz unterschiedlich lesen. Welche Geschichte genau erzählt denn Lars Kraume?
Ja, es ist die Geschichte eines jungen deutschen Ethnologen, Alexander Hoffmann. Der soll 1896 bei der Völkerschau in Berlin im Rahmen eines Universitätsprojektes den Schädel einer Herero-Frau vermessen. Doch dieser Alexander Hoffmann, der merkt sehr schnell, dass diese Frau ja gar nicht die Wilde ist, wie ihm da in der Uni beigebracht wird. Sie ist intelligent, sie spricht Deutsch, sie hat Humor. Und Alexander Hoffmann beginnt dann diese ganze rassistische Evolutionstheorie seines Professors zu hinterfragen. Nur, ihm wird sehr schnell klar gemacht, dass wenn er promovieren möchte, er den Mund halten soll. Mehr noch, man schickt ihn ein paar Jahre später in den Krieg in die afrikanischen Kolonien, damit er dort kulturelle Artefakte suchen soll. Er willigt zwar ein, wird aber damit zu einem recht unbeteiligten Zeugen des Völkermords, dem er am Ende nur ohnmächtig gegenübersteht.
Bei diesem Völkermord sind ja damals Zehntausende Oberherero und Nama getötet worden. Wie geht Lars Kraume mit der Gewalt um? Wie explizit sind die Bilder?
Ja, sie sind gar nicht so explizit. Das könnte man unter Umständen dem Film fast sogar vorwerfen, weil wenn er sich schon an die Opfer zeigt, bleiben sie immer irgendwie Fremde in diesem Film. Also sie sind da, gerade im zweiten Teil, wenn der Krieg gezeigt wird. Sie leiden, sie werden erschossen, sie werden interniert. Doch ich hatte das Gefühl, dass sie selbst nie Teil dieses Films werden. Ja, die stärkste Figur ist diese Frau, die dann plötzlich verschwindet aus der Berliner Episode und am Ende ignoriert das Drehbuch fast so ein bisschen die Opfer dieses Krieges, was ich sehr schade finde, denn der Kinoraum könnte ja da beginnen, wo sich dieser deutsche Ethnologe mit dieser Herero-Frau treffen könnten, aber ich glaube, eine Liebesgeschichte im Hintergrund der Krieg, da hat sich Lars Kraume gar nicht so getraut, so diesen Kinoraum zu erforschen, zu eröffnen.
Und da zeigt sich eigentlich mal wieder, dass die Perspektive der Täter einzunehmen, dass das ja immer ein filmisches Wagnis ist. Verstehst du also richtig, dass jetzt in Der vermessene Mensch das nicht ganz so gut gelingt, dieser Zugriff, nämlich die Perspektive der Täter einzunehmen?
Ja, denn dieser Alexander Hoffmann ist ja nicht mal richtig ein Täter. Da hätte man den General von Trotter vielleicht zeigen müssen, der so ein mordendes Tier war. Dieser Hoffmann, der ist eine Figur, die wir aus vielen deutschen Filmen kennen. Es ist eine Mitläuferfigur. Irgendwie schuldig und irgendwie dann doch unschuldig. Damit stülpt sich der Film so ein Büßergewand um und dimmt auch den Schock dieses Völkermordes, macht ihn auch dadurch konsumierbar und erschreckt so ein bisschen von seinem eigenen Projekt.
Gesehen hat man, beziehungsweise gesehen konnte man den Film, ich habe es vorhin schon erwähnt, bei der Berlinale und im Bundestag. Es gab auch schon eine Filmtour durch Namibia. Wie ja wahrscheinlich unterschiedlich ist denn dieser Film bisher angekommen?
Ja, also ich meine, an den Reaktionen zum Film kann man sehr schön unser tägliches Diskursrauschen so ein bisschen nachvollziehen. Also die Projektion des Films im Bundestag, da gab es heftige Kritik. Lars Kraume wurde vorgeworfen, Rassismus zu reproduzieren, unnötige Wunden wieder aufzureißen. Wohingegen in Namibia angeblich der Film sehr viel emotionaler und offener auch rezipiert worden ist. Was nicht heißt, dass der Film dort als Offenbarung und letztes Wort dazu interpretiert worden ist. Und ich denke, dass der Film, der unter filmkritischen Gesichtspunkten wirklich auch scheitert, weil er auch letztendlich viel Ausstattungskino ist und ein bisschen an den starken Konflikten der ganzen Geschichte vorbei inszeniert ist. Ich denke, dass dieser Film dennoch eine Art Anfang sein muss. Eine Anfang einer filmischen Annäherung an dieses historische Trauma, das ja noch gar nicht filmisch bearbeitet worden ist. Und er darf aber nicht das Ende sein. Also das ist schon wichtig, er ist dazu auf vielen Ebenen einfach zu schwach. Aber vielleicht, wie gesagt, ein Beginn einer filmischen Auseinandersetzung mit diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte, das ist Der vermessene Mensch auf jeden Fall.
Der vermessene Mensch. Lars Kraumes jüngster Film kommt heute in die Kinos. Vielen Dank an den Filmkritiker Patrick Wilinski. Kommen wir vom jüngsten Filmstart zu einem Urgestein des Theaters oder besser noch zu einem Vorläufer des Theaters. Denn erst war der Chor, dann kam das Theater. In der Antike wurde getanzt und gesungen, bevor einzelne Sprechrollen die Handlung dargestellt haben. Aber der Chor hat sich gehalten. In immer wieder anderer Erscheinungsform betritt er bis heute die Bühne. So auch die der Volksbühne in Berlin, wo Theatermacher René Polisch quasi zu Hause ist. Er hat sogar mal die Figur eines Liebhabers vom Chor darstellen lassen. Gestern Abend hatte an der Volksbühne nicht der Chor Premiere, sondern es fand die Uraufführung von Die Chor statt. Barbara Behrendt berichtet.
Die Chor betritt in Form von 12 jungen Schauspielerinnen die Bühne und stellt sich vor. Mehrfach. Denn die Chor hat schon alles gespielt. Wirklich alles seit über 2500 Jahren.
Ich bin die Chor. Die Chor. Ich bin die Chor. Benannt nach dem Tanzplatz Choros, wo ich immer tanzte. Oder der Tanzplatz Choros ist benannt nach mir, die Chor. Uiuiui, hab ich hier getanzt. Und getrampelt.
Die Chor hat es satt. Sie möchte auf die Worte eines hervorgehobenen Protagonisten nicht einfach nur reagieren. Die Chor will selbst Protagonistin sein, eine bessere Protagonistin.
Aber heute reiß ich mich mal nicht zusammen, so wie einer sich nie zusammenreißt. So wie einer immer zerrissen ist. Niemand kann die Zerrissenheit von einer besser darstellen als mehr als einer. Niemand kann die Zerrissenheit von einer besser darstellen als ich. Und ich habe unendlich viele Möglichkeiten. Laut, leise, schnell, langsam.
2009 stand bei René Polischs Inszenierung Ein Chor irrt sich gewaltig der Schauspielerin Sophie Reuss der Chor als Figur gegenüber. Darin wirkten damals 2 der 3 jungen Frauen mit, die jetzt die Chor inszeniert haben. Die Autorin Nele Stuhler und die Schauspielerin Irina Sulawa. Hanna Dörr, die 3. im Bunde, gehörte zum Jugendtheater der Volksbühne. Eine echte Volksbühnen-Connection also. Auf der Vorderbühne mit Steg ins Publikum, vom Theater etwas großspurig als Praterstudios bezeichnet, schiebt die Chor lauter Gardinen beiseite. Bertolt Brecht lässt grüßen. Dahinter ein riesiges Foto, eine einsame Straße durch den wilden Westen. Die Chor trägt glitzernde Cowboy-Hosen und Westernstiefel. Klar, was könnte einen größeren Kontrast zur Chorgemeinschaft bilden als der Lonesome Cowboy? Im Foyer, wo ein moderner Saloon eingerichtet ist, dreht die Chor später einen Western mit sich selbst. Die Bilder werden auf die Bühne projiziert, gute alte Volksbühnentradition. Zunächst aber präsentiert der Chor mit Fotos, wann und wo er sich in der Weltgeschichte formiert hat. Von den himmlischen Heerscharen über die Französische Revolution bis hin zum Mauerfall. Immer war ein Kollektiv am Werk. Dann erst wird der Blick aufs Theater gerichtet, auf die berühmten Chöre von Einar Schläf und auf René Polisch, den Säulenheiligen des Abends. Wer dessen Arbeiten nicht aus dem FF kennt, wird kaum einen Witz verstehen. Zwischendurch interviewt der Chor sich selbst zu seiner Funktion bei Einar Schläf.
Wie funktioniert der Chor? Wie würden Sie Ihre Funktionsweise beschreiben? Durch mich kommt man besser weg von diesem peinlichen. 2 Leute stehen auf einer Bühne. Das ist meine Funktion, dass es nicht kitschig wird, wenn ich zum Beispiel den Kerkertext bei Faust spreche. Küsse mich, sonst küss ich dich.
Die Schauspielerinnen sprechen präzise und mit viel Werf. Eine unterhaltsame, frische Diskurstheaterkomödie für TheaterwissenschaftlerInnen, die sich ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Inhaltlich bleibt der Abend allerdings schmalspurig. Denn wenn man schon die jahrtausendealte Theaterhistorie bemüht und den großen politischen Bogen abseits der Bühne spannt, von französischer Revolution bis deutscher Wiedervereinigung, darf man die wichtigsten Fragen nicht einfach übergehen. Wie steht es um das Verhältnis zwischen Masse und Individuum? Wer kann für wen sprechen? Wer taugt als Stimme der Unterdrückten? René Polisch war da in seinen Arbeiten schon weiter. Das neue Regietrio begnügt sich mit purer Unterhaltung für die Volksbühnenbubble. Als ein zweites Frauenensemble, der Canta Chiara Chor des Berliner Händel-Gymnasiums, eine Hymne auf die Unsterblichkeit des Chores anstimmt, ist das trotzdem ein gemeinschaftlicher Gänsehautmoment.
Die Chor an der Volksbühne in Berlin. Barbara Behrendt über die Uraufführung gestern Abend. Und jetzt wird es bei uns in Kultur heute medizinisch. Eine erbliche Veranlagung zur Leberzirrhose und ziemlich wahrscheinlich eine Hepatitis B-Infektion wird dem Patienten attestiert. Knapp 200 Jahre nach dessen Tod. Ludwig van Beethoven heißt der prominente Patient und ein internationales Forschungsteam hat nun sein Genom entschlüsselt. Wir haben darüber im Deutschlandfunk berichtet. 5 Original-Haarlocken des Komponisten wurden zu diesem Zweck untersucht und eine stammt aus der Sammlung des Beethoven-Hauses in Bonn. Und die verantwortet in gewisser Weise als Sammlungsleiterin Julia Ronge. Sie hat das Forschungsprojekt musikwissenschaftlich begleitet und ich habe sie gefragt, das Wissen um eine mögliche Leberzirrhose und eine Hepatitis B-Infektion, warum interessiert das die Beethoven-Forschung? Wo ist da der Bezug zur Musik?
Das ist die gute Nachricht. Der Bezug zur Musik ist direkt nicht vorhanden. Das, was Beethoven besonders macht, nämlich sein Werk, wird durch diese Erkenntnis nicht angetastet. Das ist ja eine gute Nachricht. Aber für uns ist das natürlich wichtig, seine Lebensumstände zu kennen, zu wissen, worüber er sich gefreut hat und was nicht so gut gelaufen ist in seinem Leben, weil das ja vielleicht rückwirkt auf das Werk und natürlich untersuchen wir auch seine Biografie und deswegen sind das für uns schon sehr wichtige Erkenntnisse.
Also die Musikinterpretation, die Musikanalyse muss nicht neu geschrieben werden, aber die Biografien womöglich?
Ja, neu geschrieben ist so ein großes Wort, zumal ein großer Teil der Beethoven-Biografie ja im Mythos liegt und jetzt kommen vielleicht neue Mythen dazu. Wir kämpfen immer dagegen, aber so ganz ausrotten kann man sie nicht. Aber es ist zum Beispiel interessant zu wissen, dass er eine erbliche Veranlagung für Leberschädigungen hatte und die ist offenbar, wenn ich die Naturwissenschaftler richtig verstanden habe, sehr massiv gewesen. Das heißt, wir müssen nicht mehr spekulieren, dass Beethoven ein Alkoholiker war. Das finde ich schon nicht ganz unwichtig.
Also Ihnen geht es schon darum, Beethoven in einem guten Licht dastehen zu lassen?
Also nicht besser, als er gewesen ist. Beethoven war in erster Linie ein Mensch, das dürfen wir niemals vergessen. Das 19. Jahrhundert hat das sehr gerne und sehr intensiv vergessen. Ja, man muss ihn auch nicht schlechter machen, als er war.
Teilt sich denn eigentlich die Forschung mittlerweile auf, die Beethoven-Forschung, in die biografische und die musikalische? Also Mensch und Musik werden gleichermaßen betrachtet?
Das kann man sicher so sagen, wobei wir hier im Beethoven-Haus nicht die Musik als solche analytisch betrachten, sondern eher philologisch arbeiten, weil wir eben mit den Quellen arbeiten und die Quellen untersuchen. Und natürlich sind auch Haarlocken eine Form von Quellen.
Diese Untersuchung dieser Haarlocken hat nun ausgerechnet zur dramatischen Taubheit von Beethoven keine neuen Erkenntnisse geliefert. Dabei wäre das ja eigentlich entscheidend gewesen für sein Komponieren.
Richtig, das war auch der Ursprung dieser Untersuchung. Also die Wissenschaftler hatten in erster Linie die Hoffnung, man würde etwas zur Taubheit finden. Aber dass sie nichts gefunden haben, ist womöglich nur eine zeitliche Einschränkung. Sie haben noch nichts gefunden. Aber das Genom, was es jetzt gibt, wird veröffentlicht. Und natürlich schreitet auch die Genomforschung fort. Und vielleicht wird man in 10, 15, 20, ich weiß nicht wie viele Jahren, eher ein Genom finden, was Einschränkungen im Hörvermögen verursacht. Und das könnte man dann gegebenenfalls auf Beethoven zuordnen.
Aber schon gefunden haben Sie was Neues zu den Verwandtschaftsverhältnissen in der Familie Beethoven. Von einer außerehelichen Vaterschaft ist da die Rede. Was sagt uns das?
Ja, das ist eine von den neuen Mythen, die jetzt dazukommen oder alte Mythen verstärken, die es schon gegeben hat. Also ganz kurz zusammengefasst, es wurden männliche Beethovens aus derselben Familie wie unser Ludwig getestet in Belgien, die sich auf denselben Stammvater zurückführen. Und diese männlichen Beethovens aktuell lebend, die teilen sich alle das Y-Chromosom. Das passt aber nicht zu unserem Ludwig. Das bedeutet, dass irgendwo in den 7 Generationen zwischen dem Komponisten und diesem Stammvater eine Diskrepanz zwischen dem biologischen und dem juristischen Vater besteht. So möchte ich das mal ausdrücken. Wie diese Diskrepanz zustande gekommen ist, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wann das passiert ist. Ich betone das deshalb so, weil jetzt diese Spekulationen anfangen, ob der Komponist ein illegitimes Kind ist oder sein Vater oder sein Großvater. Wir können den Zeitpunkt nicht bestimmen.
Julia Ronge, Sammlungsleiterin des Bonner Beethovenhauses, wägt also ab, was aus dem frisch sequenzierten Beethoven-Genom zu lernen ist und was vielleicht auch noch nicht. Auch heute wieder Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Nun melden sich auch Kulturschaffende zu Wort. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Ja, beispielsweise sind heute die Theater in Frankreich geschlossen, eben wegen der Rentenreform. Außerdem protestieren Schauspielerinnen wie Juliette Binoche und Camille Cotin sowie der Regisseur Cédric Clapiche mit 300 anderen aus der Kulturszene gegen eben jene Rentenreform von Emmanuel Macron. In einem offenen Brief fordern sie eine Rücknahme und kritisieren, dass die Rentenreform vor allem Frauen und finanziell schwache Menschen treffe. In der Tageszeitung Liberation bezeichnen sie die Reform als ineffizient und werfen Macron vor, diese durchgepeitscht zu haben. Weiter heißt es, dass neben den seit Wochen demonstrierenden Müllmännern, Lehrerinnen und anderen auch viele Autorinnen und Schauspielerinnen betroffen seien. Denn gerade Frauen hätten es schwer, jenseits der 50 noch Rollen und Aufträge zu bekommen. Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux hatte schon zu Beginn des Jahres die ersten aufkeimenden Proteste unterstützt und schon damals vor einer Eskalation gewarnt. Genauso klingt es nun in dem Protestbrief aus der Kulturbranche. Wir wollen keine Opfer mit schweren Verletzungen und wir appellieren an die Vernunft der Demokratie, heißt es. Alte Bekannte und neue Entdeckungen, eine bunte gelungene Mischung, so könnte man die Auswahl der Nominierten in der Kategorie Belletristik für den Preis der Leipziger Buchmesse zusammenfassen. Das sagte auch Literaturkritikerin Miriam C. heute in unserer Sendung Büchermarkt.
Clemens Setz zum Beispiel mit seinem historischen Roman. Das ist ein Buch über so einen Querdenker, eigentlich avant la lettre, Monde vor der Landung. Ein Buch, das sehr virtuos gewohnt, virtuos würde ich sagen, für diesen Büchner-Preisträger in den Kopf einer historisch verbürgten Figur schlüpft. Und auch Ulrike Dräsner ist ein prominenter Name auf der Liste. Mit Die Verwandelten hat sie einen vielstimmigen, einen sehr anspruchsvollen auch Roman geschrieben. Das sind zwei Titel, auf die hätte ich tatsächlich auch wetten wollen. Aber der Großteil der Liste räumt Platz ein für Entdeckung. Für weniger etablierte Autorinnen und Autoren eher so für Geheimtipps als für die üblichen Verdächtigen.
Ja, und zu den Überraschungen, den Entdeckungen dürfte unter anderem Dinscher Gücsiter mit Unser Deutschlandmärchen zählen. Wer tatsächlich den Preis gewinnen wird, das steht dann am 27. April fest, wenn die Leipziger Buchmesse beginnt. Ein weiterer offener Brief dürfte heute in Deutschland für ein wenig Unruhe sorgen. Die Verfasserinnen und Verfasser stammen allesamt aus dem Wissenschaftsbetrieb. Professorinnen wie Barbara Nagel und Professor Markus Messling beklagen darin den Umgang der Karl Friedrich von Siemens Stiftung mit ihrem ehemaligen Geschäftsführer Marcel Lepper sowie den durch seine Entlassung gestoppten Modernisierungsprozess. Außerdem werfen sie der Stiftung mangelnde Transparenz im Umgang mit der eigenen Geschichte vor und die rein männlich besetzten Gremien. Sie fordern nun eine Wiederaufnahme der Modernisierung, eine Öffnung des Stiftungsarchivs und eine Offenlegung der gesamten Strukturen.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Susanne Lurweg. Die aktuellen Streiks in Frankreich und die nahenden in Deutschland am kommenden Montag, um all das geht's gleich in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon.